Hallo und herzlich willkommen zu Folge Nummer 50. Es ist die Jubiläumsfolge oder eine Jubiläumsfolge. Mal gucken, ob ich noch welche feiere. Heute habe ich einen Special Guest eingeladen. Es ist der Trinidad und wir sprechen über Emotion. Los geht's. Hi Jan.
Hallo Dennis, guten Morgen.
Good morning in the morning, ne?
Ey, Sonne scheint.
Jan, ich habe das jetzt so groß angekündigt, dass es die Jubiläumsfolge ist. Es gibt tatsächlich so einen ganz, ganz kleinen Zusammenhang, warum ich dich eingeladen habe. Aber du bist eigentlich nicht nur wegen des Jubiläums da, sondern weil ich dich eh gerne mal im Podcast haben wollte. Und trotzdem habe ich mich gefreut, dass du dich drauf eingelassen hast. Denn es ist wahr, das ist die 50. Folge Immer Sommer. Ich bin echt stolz, weil das bedeutet, 50 Mal Geschichten zu hören, 50 Mal mit Menschen zusammenzusitzen, von ihnen zu hören, was ihre Lebensgeschichte ist, mit ihnen an einem lauen Sommerabend. irgendwie ins Leben zu reden. Und irgendwie habe ich dann gedacht, boah, das ist tatsächlich viel Emotion. Und dann habe ich gedacht, eigentlich bräuchte ich jemanden, der Bock hat, mit mir da mal drüber zu sprechen. Und dann habe ich an dich gedacht, weil du hast gesagt, ich möchte auch mal über Emotionen reden. Und zack, ist der Jan da.
Jetzt sind wir hier. Und wenn es um Feiern geht, dann bin ich natürlich immer dabei.
Ja, sehr gut. Mit welchem Lieblingssommergetränk feierst du immer?
Mein Lieblingssommergetränk ist tatsächlich ein guter Gin Tonic.
Oh, sehr gut. Ja, ja, okay. Hast du eine bestimmte Richtung, wie es schmecken muss, so flavormäßig?
Also im Sommer trinke ich gerne ohne Markennennung natürlich.
Klar.
Gins, die ein Flavor haben, Fruchtflavor, Zitrus zum Beispiel oder Heidelbeere mit einem milden Tonic Water und das läuft richtig gut runter.
Sauber. Ja, ich finde Zitrus schwierig, aber ich mag das total, tatsächlich so eine Gurke da rein zu haben. Das finde ich richtig geil. Ja. Also da bin ich... wenn es so frisch ist, ne, bin ich dabei. Okay, das ist dein Lieblingsgetränk. Eigentlich müssten wir heute einen Sekt aufmachen, aber du bist gar nicht hier, sondern du bist weit weg und deswegen können wir nicht anstoßen. Ich habe trotzdem mir einen Kaffee gemacht, du hast einen Kaffee gemacht, den trinken wir jetzt gemütlich. Stoßen auf 50 Folgen Immer Sommer an. Ich habe mir auch noch ein bisschen Vitamin C und Zink hier mitgebracht. Ich bin nicht krank, aber ich beuge vor, ne?
Sehr gut. Dann erstmal auf dich, Dennis.
Ja, cheers.
Hoch die Becher, herzlichen Hoch die Glückwunsch. Becher.
Danke. Ja, Emotion. Ich habe überlegt, ich nenne die Folge Emotion. Das hat noch einen anderen Grund. Das werde ich gleich erst sagen. Deswegen dieser Cliffhanger.
Ja, du bist halb Spanier, oder?
Vielleicht. Ich werde es gleich revealen. Gleich nach dieser Pause. Wir machen keine Pause. Noch habe ich keine Werbepartner. Aber wir stellen dich mal vor. Den Trinidad. Jan, du bist mir aufgefallen, weil du bist in unseren Bund, also in unseren Kirchenbund, als Pastor eingestiegen und ich kannte dich nicht vom Studium, ich kannte dich nicht von irgendwo anders her. Ich habe nur irgendwann gesehen, da gibt es so einen Pastor, der macht echt unglaublich viel über Social Media. Und da wollte ich auch mal übrigens ein Seminar bei dir belegen. Weißt du es noch? Das hat dann nicht stattgefunden. Ich glaube, weil deine Family krank geworden ist. Richtig. Und du als guter Trinidad natürlich zur Seite standest. Das heißt, ich weiß immer noch nicht so viel über Social Media, aber irgendwann wird es das vielleicht geben. Das heißt, ich habe schon verraten, du bist Papa, du bist Pastor, du bist dementsprechend auch Christfluencer, so kann man das ja vielleicht sagen.
Was ein großes Wort.
Ja, richtig. Was sollten wir noch über dich wissen?
Eigentlich nicht arg viel mehr. Mich macht noch aus, dass ich sehr gerne in Beziehung bin, also mich gerne mit Menschen unterhalte und das auch mit meiner Leidenschaft auf dem Fotografieren verbinde, weil für mich ist Fotografieren, gerade egal ob es Porträtfotografie ist oder andere Fotografie, hat es auch immer sehr viel mit Emotionen zu tun. Denn Emotionen spiegeln sich auch auf Bildern wider. Man kennt so den Standardsatz, jetzt lächel doch mal fürs Bild. Und die Kinder schauen dann eher so, hallo, und für mich ist es wichtig, dort ins Gespräch zu kommen und erstmal Vertrauen und Beziehung zu schaffen, weil sich das dann auch nach auf den Bildern widerspiegelt. Ansonsten gehe ich gerne joggen, weil es mir gut tut. An dieser Stelle ganz liebe Grüße und Motivation an unseren Freund und Läufer Bene Elsner.
Shoutout an Bene Elsner.
Du schaffst es, du schaffst es.
Ich bezweifle, dass er diese Folge hört. Der interessiert sich nur für die Folgen, wo er selber mit dabei ist. Aber vielleicht reagiert er, weil die nächste Folge, kleiner Spoiler, auch an der Stelle, ist tatsächlich ein Situation Room. Also
Okay. Schauen
wir mal.
Ja, oder wir schicken es ihm einfach beide 5-mal, dann wird er vielleicht reinhören.
Das könnte gelingen, ja.
Ja.
Sag doch mal eben, weil ich finde es schon spannend und es ist mir wirklich aufgefallen. Du bist ja Pastor in einer Gemeinde.
Richtig.
Und machst aber trotzdem, ich finde, du machst ziemlich viel, und das ist nicht negativ gemeint, sondern eher positiv, ziemlich viel auch bei Social Media. Wie ist das entstanden?
Dafür müssen wir eigentlich schon bald 4 Jahre zurückblicken. 2019 habe ich damit angefangen. Für die Early Adopters damals noch unter der Rolle des perfekten Pastors, die ich mittlerweile abgelegt habe. Und da hat eigentlich echt viel reingespielt. Das war in meinem Anfangsdienst, in den ersten Dienstjahren, ein Freud- und Leidspiel mit jungen Kollegen, wo wir gesagt haben, ey, Gemeinde hat echt viele Erwartungen an einen. Und ich dann bei einem Bier auf einer Pastorenstudientagung gesagt habe, wie wäre es denn, wenn jemand mal mit diesem Anspruch auftreten würde, ich bin der, der alle Erwartungen erfüllt. Ich bin der, den ihr sucht, der perfekte Pastor. Und so ist diese ironische, satirische Rolle geboren, die es mittlerweile auch schon, glaube ich, fast 2 Jahre nicht mehr gibt. Und was natürlich mit reingespielt hat, war die Pandemie, dass sich dort Kirche und auch Glaubensleben schon nachhaltig verändert hat, weil die konventionellen Formen, wir treffen uns zum Gottesdienst, wir treffen uns in Kleingruppen, machen dieses und jenes, die sind natürlich weggefallen und wir wissen es alle, uns hängt es vielleicht auch allen noch nachhaltig zu den Ohren raus. Wir sind alle irgendwo auf Zoom und digital umgestiegen oder mussten umsteigen. Und ich habe das dann auch als Möglichkeit gesehen, Menschen dort zu erreichen auf einer ganz niederschwelligen Ebene. Und das hat, denke ich, ganz gut funktioniert. Und es hat sich ja auch, wenn man jetzt mal ohne zu tief einzusteigen, etwas verändert, wie Menschen Kirche wahrnehmen. Für mich ist ein wichtiger Satz, Menschen, die in deine physische Kirche, in deine lokale Kirche reinkommen, die waren eigentlich schon mal da. Die haben nämlich schon mal deine Online-Präsenz gecheckt, die haben gecheckt, vielleicht, wie ist der Pastor dort so drauf, was gibt der so von sich, für was stehen die, was haben die für Werte. Und wenn das alles stimmig ist, dann fällt mittlerweile erstmal die Entscheidung, okay, da könnte ich es mir auch mal vorstellen, persönlich reinzugehen. Das heißt, der digitale Auftritt und auch die digitale Ansprechbarkeit, wie präsentiert sich Kirche, wie präsentiert sich auch vielleicht eine Einzelperson, wie ich jetzt als Pastor, hat sehr viele Auswirkungen darauf, wie Menschen zu der lokalen Kirchengemeinde dann kommen oder stehen.
Ich wittere gerade ein ganz anderes Thema hier. Wir reden jetzt über christliche soziale Medien. Finde ich aber tatsächlich ein spannendes Thema und ist ja auch in Ordnung, wenn es uns hier am Sommertisch ein bisschen woanders hinweht. Genau, ich finde es interessant. Du hast gestartet, der perfekte Pastor, satirische, christliche Social-Media-Form. Und ich habe tatsächlich dich aber schon in einer Phase wahrgenommen, wo du auch sehr häufig einfach erzählst, was dich bewegt. Einmal genau. So von dem als Pastor, was du machst gerade, aber auch natürlich, dass du über Social Media sagst, Leute, wenn das Gebet euch heute hier wichtig ist oder so, das habe ich gefunden, finde ich ganz toll.
Ja.
Oder du hast bestimmte Rubriken so mittlerweile, ne? Und das finde ich ganz cool. Und jetzt findet man dich bei Instagram zum Beispiel unter Pastor Vosloh.
Genau.
Und in oder drunter steht der Trinidad. Das fand ich noch irgendwie.
Ja.
Das war mal eine Zeit lang, ne?
Ich greife mal die beiden Punkte auf. Also ich habe mich natürlich auch in mein Account hat sich gewandelt und hinter der Ironie und dem Spaß steckt natürlich auch immer ein etwas Echtes, ne? Eine Emotion, die da drunter liegt. Die
ach, dann, da ist das Thema doch.
Richtig, wir kommen noch drauf.
Ah, sehr gut.
die dann natürlich auch durch versteckt wird. Wir kennen das alle. Manche sprechen ironisch fließend und verstecken sich da dahinter. Und für mich war es dann Zeit, auch diese Rolle abzulegen, weil ich eigentlich einen sehr ehrlicher und echter Mensch bin und das jetzt auch, es hat nicht mehr zu mir gepasst, diese Rolle. Und es hat sich gewandelt und es ist mehr und mehr dahin gegangen, wie du es gerade beschrieben hast, zu Glaubensimpulsen, zu Fragen, zu Gesprächen. Bei mir läuft auch einiges an Seelsorge dadurch, die digital einfach nochmal anders ist als reale Seelsorge, aber trotzdem total wichtig ist. Genau, so viel vielleicht mal zu dem ersten Punkt. Und zu dem zweiten wollte ich dann einfach mit meinem richtigen Namen dafür auch stehen. Weil es fällt ja manchmal auch auf meine Gemeinde zurück. Nicht immer, aber manchmal. Und dann wollte ich einfach nach einem Usernamen schauen, der zu mir passt und dadurch, dass ich drei Kinder habe und Papa bin, fiel das irgendwie sehr schnell auf Trinidad mit dem Wortspiel und auch mit der Anspielung hin auf die Trinität, also Einheit von Gott, Vater, Sohn und Geist.
Ja, sehr gut. Ja, also mir ging das so, dass ich das spannend fand, weil es gibt in der Landeskirche, wenn ich das richtig sehe, schon ganz lange Leute, die sich in dem Bereich digitale Kirche so engagieren, wie du es tust.
Ja. Yeah.
Sind also deine digitalen KollegInnen. Und da ist aber auch so der Gedanke dahinter, das habe ich jetzt letztens gelernt von jemandem, einem Kollegen, der sagte, der Gedanke ist, wir wollen gerne in der digitalen Kirche vorkommen, um natürlich mit den Menschen auch dort Glauben zu leben, aber auch, um ein positives Bild vom Pastorendasein tatsächlich zu präsentieren, damit Menschen diesen Beruf wieder als etwas Wundervolles erleben und nicht nur diese ersten negativen Assoziationen und Gefühle damit verbunden sind. Fand ich auch interessant, dass das so entstanden ist. Und da gibt es mittlerweile richtige Stellen für PastorInnen, die nur im Bereich digitale Kirche unterwegs sind. So.
Genau.
Ja, und du bist ein baptistischer Christ Fluencer.
Bei uns gibt es diese Stellen noch nicht.
Noch
wer
nicht,
weiß,
genau.
Wer weiß, was die Zukunft bringt. Ja.
Liebe Grüße an den BFG. Let's talk about it.
Richtig, gerade erst mit einer E-Mail zur Projektstelle Nachwuchsgewinnung und ja, wer weiß, wie sich das dann dort auch auswirkt.
Genau. Ja. Wir wären für ein kurzes Gespräch auf jeden Fall bereit.
Richtig.
Alright. Also, diese Folge heißt Emotion und Emotion deswegen, weil ich habe es ja gerade gesagt, ich will es sagen. Mich hat ein Lied tatsächlich sehr berührt. Das kann ich jetzt aus rechtlichen Gründen nicht einspielen, aber es ist ein Disney-Lied aus einem bekannten Film über eine Familie mit besonderen Fähigkeiten. Sehr, sehr schöner Kinderfilm. Und da gibt es ein Lied eigentlich über so zwei Raupen. Das wird gesungen. Und dieses Lied berührt mich total. Es ist eine Geschichte, wo zwei Menschen miteinander sich verlieben. Und es ist irgendwie so ganz besonders. Und ich musste daran denken, als wir beide angefangen haben, über Emotionen zu reden, dass es ja so Momente gibt im Leben, und das ist einer davon, wo man so bewegt ist, wo man so ganz besonders ergriffen ist und so. Und Emotion ist Spanisch und heißt tatsächlich ergriffen sein und natürlich auch Emotion. Und da musste ich dran denken, vor allen Dingen, weil der Kontext, wo wir über Emotionen geredet haben, nochmal ein ganz anderer war, wo dieses Ergriffensein aber auch häufig passiert. Und zwar haben wir auf dem Buju darüber gesprochen. Wir haben beide dort Seelsorge gemacht, in einem Team zusammen. Und das ist ja auch so ein Ort, wo man eigentlich in seinem christlichen Leben als Teenie solche Highlights, solche emotionalen, ergriffenen Momente möchte von Kirche. Und dann kommt man zurück in seine Kirche. Und was ist da los? Wenig Emotion sozusagen. Und deswegen habe ich gedacht, so, wir beiden müssen jetzt mal darüber reden. Insofern, Jan, ich starte mal direkt. Wie fühlst du dich gerade?
Ich antworte mal sehr, sehr KSA-mäßig. Mein oben aufliegendes Gefühl.
KSA, musst du mal kurz erklären, heißt?
Klinische Seelsorgeausbildung. Liebe Grüße an Jens Mankel und Team. Ja. Mein oben aufliegendes Gefühl ist gerade Freude als Basisemotion.
Sehr gut. Welche Emotionen gibt es noch? Für, also so mal als kleinen Lern?
So, als kleine Lerneinheit. Ja. Es wird unterschieden in entweder 5 oder 7 Basisemotionen. Ich mache das jetzt mal mit 5. Das sind Freude, Angst, Trauer, Überraschung und Ekel.
Überraschung, cool. Ja. Klingt ja interessant. In der Transaktionsanalyse, was ich gelernt habe, gibt es nur 4. Die Überraschung ist nicht dabei, aber es ist ja interessant. Freude ist auf jeden Fall eine schöne Basis-Emotion.
Ja. Richtig.
Sehr gut. Wir haben festgestellt oder beziehungsweise haben wir auf diesem Buju darüber geredet, dass uns zumindest auffällt, dass wir in unserem Leben, also auch wir persönlich, ein komisches Verhältnis zu Gefühlen haben. Mhm. Ist es für dich komisch, wenn Leute mit dir darüber reden, also über Gefühle, über Emotionen?
Nee, mittlerweile gar nicht mehr. In der Vorbereitung habe ich auch mit meiner Frau über diese Podcast-Folge gesprochen. Mhm. Und sie hat dann so, was mir gar nicht bewusst war, gesagt, ja, eigentlich spiele ich da ja auch eine Rolle.
weil holst du sie jetzt gleich rein, oder?
Nein, die ist nicht da, aber sie hat damit vollkommen recht, weil bei uns, sie ist ein sehr emotionaler Mensch und kann auch sehr gut darüber reden. Mhm. Und als wir ein junges Paar waren, mittlerweile sind wir nicht mehr so jung, hat sie von sich aus Gefühlsäußerungen gesagt und wollte mit mir darüber reden. Mhm. Und ich habe gemerkt, ich konnte das gar nicht so richtig, weil wir zwei unterschiedliche Sprachen gesprochen haben. Ich würde das mal als ganz flach emotionale Kommunikation und rationale Kommunikation beschreiben. Mhm. Und sie hat emotional mit mir kommuniziert. Und es hat dann nicht so zusammengepasst. Und das hat zu Missverständnissen geführt oder auch zu einem Nicht-Wahrnehmen, vielleicht auch einem vorschnellen Abtun von Gefühlen. Jetzt stell dich doch mal nicht so an oder das ist doch nicht so schlimm. Mhm. Oder man kennt so diese Sätze, wie sie dann so fallen, wenn emotionale auf rationale Kommunikation trifft und Missverständnisse entstehen. Und das heißt, wir sind jetzt dieses Jahr 9 Jahre verheiratet. Das ist auf jeden Fall schon mal ein langer Lernweg für mich dort. Und für mich war dann natürlich auch noch mal prägend der Zugang zu den eigenen Gefühlen. Denn wenn mir jemand Gefühlsäußerungen sagt und die in mir nicht resonieren, die in mir nichts zum Klingen bringen und ich das nicht nachempfinden, nachfühlen kann oder mitschwingen kann, wenn jetzt jemand zu mir sagt, du, ich habe Angst. Und wenn ich mich dort drauf nicht einlassen kann und zum Resonanzkörper werde und auch die Angst meines Gegenübers nicht auch ein Stück weit zu meiner Angst mache, um das nachzuempfinden, dann wird ein Gespräch über Gefühle, über Emotionen oft schwierig, weil dort die Basis für das gegenseitige Verständnis da ist. Mhm. Und wenn diese Basis fehlt, dann ist man, glaube ich, oft in solchen Situationen, wo man sagt, ja, der stellt sich aber an oder die hat ja Probleme. Hä, ich verstehe gar nicht, warum.
Okay. Ja. Also dein Ansatz wäre, es ist wichtig, sich darauf einzulassen oder mitzufühlen mit anderen, wie man ja so schön sagt, damit man sich gegenseitig versteht und auch überhaupt miteinander in eine Begegnung kommen kann, sozusagen.
Richtig. Und für mich ist dort ein sehr schönes Bild, das Bild eines Tanzes. Und in einem Gespräch ist man Tanzpartner. Mhm. Und wenn ich jetzt mal von einem Seelsorgegespräch oder egal, ob es ein dezidiertes Seelsorgegespräch oder einfach unter Freunden oder wie auch immer ist, dann kommt jemand, der möchte mir was sagen und der fordert mich quasi zum Tanz auf. Er hält mir seine Hand hin und ich kann sagen, ich möchte mit dir tanzen. Mhm. Aber dann muss man ja auch schauen, wie möchte mein Gegenüber tanzen? Möchte der einen Viervierteltakt tanzen, möchte der einen Dreiviertelwalzer tanzen, wie ist die Geschwindigkeit? Mhm. Und wenn jetzt mein Gegenüber gerade einen gediegenen Walzer im Dreiviertel braucht und ich aber sage, hey, lasst uns mal einen Disco-Fox tanzen, dann passt es nicht zusammen. Mhm. Und das meine ich mit diesem gegenseitig aufeinander einlassen. Mhm. Denn nur so funktioniert dann auch der gemeinsame Tanz.
Jetzt ist ja die spannende Frage, wenn sich das jemand vornimmt, viele Leute werden jetzt vielleicht sagen, was? Nee, ich bin nicht so ein mitfühlender Mensch, so. Mhm. Und das war zum Beispiel so ein Punkt, wo wir drüber geredet haben. Es gibt sehr, sehr viele komischen, pauschalen, absoluten Aussagen, wo man, finde ich, zu Recht ein Fragezeichen dran machen könnte. Und dieses Ich bin halt so, sagen ja auch Menschen, die, wie du sagst, eine eher rationale Sprache haben. Vielleicht auch, weil es ungewohnt ist, keine Ahnung. Ja. Aber dann mal vielleicht heute bei dir geblieben. Warum hast du, also du wolltest deine Frau besser verstehen, nehme ich jetzt mal an. Richtig. Oder sie wollte auch verstanden werden. Richtig. Wie hast du es denn dann gemacht? Also was waren so Steps?
Was, glaube ich, da war, ist eine Bereitschaft. Und ich glaube, das ist nicht nur im Punkt der Emotionen wichtig, sondern generell für Beziehung oder Ehe oder was auch immer wichtig, die Bereitschaft an sich zu arbeiten. Mhm. Und der Wille auch, ich möchte dich verstehen, weil du mir wichtig bist.
Okay.
Und das hat dazu, war erstmal die Basis für vieles. Und was mich dann eben auch, wo ich erst später Worte dafür gehabt habe, durch meinen KSA-Kurs, wir haben in manchen Punkten auch die Zugänge zu meinen Gefühlen gefehlt. Und ich glaube, dass das für viele Pauschalaussagen auch mit eine Ursache ist, wenn Menschen das sagen, weil sie den Zugang zu ihrem Inneren, zu ihren Gefühlen dort noch gar nicht entdeckt haben. Was ist denn da eigentlich wirklich drinne? Weil wenn es gerade um Veränderungsprozesse geht, so wie du das gerade angeschnitten hast mit ich bin halt so, dann steckt da ja immer auch was drunter. Warum kann ich mich nicht verändern? Was hindert mich da dran? Was fühle ich eigentlich wirklich, wenn ich an die Veränderung denke?
Mhm. Ja. Okay. Und du hast dich aber, also du hast quasi, jetzt höre ich zwei Sachen raus, du hast einmal gesagt, ich habe in mir so eine Bereitschaft versucht herzustellen, beziehungsweise du hast gesagt, ich will jetzt bereit sein für eine Veränderung. Und dann sagst du ja jetzt ganz oft, dass der KSA-Kurs da irgendwie richtig was gemacht hat. Was ist denn da passiert für dich?
Dort, also der ging über 3 Jahre mit verschiedenen Kursblöcken. Dort habe ich in verschiedenen Modulen den Zugang zu dem bekommen, was so in mir drin ist, was auch Dinge in mir auslösen. Mhm. Das war zum einen über andere Menschen, die in einer Gruppe mir Dinge gespiegelt und gesagt haben. Mhm. Und aber auch gezieltes Nachfragen von den Ausbildern, aber am meisten eigentlich auch ein Hinhören und Hinspüren. Also spüren ist schon...
Ich muss mal eben kurz an die Tür. Hier klingelt jemand, Sturm. Erzähl gerne mal weiter. Ich komme gleich wieder dazu.
Okay, Dennis, bis gleich. In verschiedenen Modulen mir das gespiegelt hat. Und Hinspüren ist wirklich etwas, was man aktiv tun kann. Das hört sich sonst immer wie so ein leicht dahingesagtes Wort an. Spür da mal hin, aber es funktioniert tatsächlich. Hinspüren ist etwas, was man aktiv lernen kann. Und Hinspüren hat auch nicht nur etwas mit dem Kopf und dem Herzen zu tun, sondern auch etwas mit dem Körper zu tun. Also wenn ich zum Beispiel Ärger in mir habe und Ärger in mir spüre, dann macht sich das auch bemerkbar an der Körperhaltung. Dann bin ich vielleicht angespannt, habe die Faust geballt oder sonst irgendwas. Oder wenn ich Angst habe, ist meine Körperhaltung eine andere, dann sitze ich anders da. Und das sind eigentlich solche wichtigen Wahrnehmungsübungen, die mir geholfen haben, zu schauen, was ist denn in manchen Situationen denn da in mir drin. Mhm. Und das musste ich üben, denn ich konnte es vorher nicht. Und das habe ich über die 3 Jahre gelernt. Und in meinem Beruf als Pastor habe ich da natürlich auch viel Möglichkeit, das immer weiter zu üben. Und es ist auch total wichtig, das zu üben. Und Gefühlsklarheit als, ich betitel das mal so, professioneller Seelsorger zu haben. Denn ansonsten kann das einen manchmal ganz schön aus der Bahn werfen, wenn man die nicht hat.
Ich habe mich auch gerade gefragt, als du angefangen hast zu erzählen, du hast gesagt, du hattest eher eine rationale Kommunikation. Ja. Meine These zu Gefühlen und Emotionen ist ja, und trotzdem bist du ja ein emotionaler Mensch gewesen.
Auf jeden Fall.
Wenn du nur rational kommuniziert hast, wo waren denn die Gefühle?
Na, die Gefühle waren dort unter der Decke. Also die sind ja dort, aber ich habe keinen Zugang zu ihnen. Also wenn man auch bedenkt, wie wir Menschen unsere Entscheidungen treffen, dann ist da ja von, ich meine, 70% Emotionalität und der Rest teilt sich auf. Das heißt, unsere Entscheidungen sind eigentlich gefühlsbasiert, größtenteils. Und wenn ich jetzt aber rational kommuniziere und auch das Gefühl, was dahinter ist, nicht erkenne, nicht den Zugang dazu habe und auch deshalb nicht benennen kann, dann ist es schwierig, anstatt zu sagen, du, ich ärgere mich gerade, deswegen dieses und jenes.
Ja, ich habe nämlich auch gedacht, das ist ja auch so ein Punkt, das eine ist ja, es könnte mich ja motivieren, mich ja mehr mit mir und Emotionen auseinanderzusetzen, wenn ich sage, ich treffe auf andere Leute und irgendwas stimmt da nicht und ich will die Person aber verstehen und ich lasse mich darauf ein. Und das andere ist natürlich aber auch zu sagen, ich verstehe etwas von mir selber noch mal mehr. Ne?
Richtig,
genau. Das ist halt auch noch mal, dass ich so denke, ich habe auch das Gefühl, alles, was so unterdrückte Emotionen angeht, Emotionen, und das ist ja auch noch was, wo wir noch mal drauf eingehen könnten. Ja. Es gibt ja gesellschaftliche Bewertungen von Emotionen. Wut und Ärger sind negativ. Ja. Freude, Überraschung könnte positiv sein, so, ne?
Ja.
Und das macht es uns auch nicht so ganz leicht, weil man eben natürlich eher so Wut und Ärger gerne dann auch unter der Decke hält. Macht es aber auch tatsächlich im Leben schwer, weil es eben natürlich irgendwie auch eine Kraft in einem ist, die man entweder nutzen könnte oder die dann so rauskommt, wie man es eigentlich nicht rauslassen sollte oder wie es nicht rausgelassen werden müsste, so, ne? Und deswegen glaube ich auch, Leute, es ist wichtig, wenn wir da nochmal drüber reden.
Definitiv.
Und gleichzeitig habe ich gedacht, jetzt sind wir und reden wir die ganze Zeit auch über so einen Kontext Glaube. Warum glaubst du denn, ist es wichtig für den Glauben oder in Kirche?
Ich steig mal bei dem ein, was du gerade noch gesagt hast, weil das auch sich mit mir verbindet, der Ärger und die Wut. Also jeder Mensch hat ja auch ein unbekanntes Gefühl, ein Gefühl, was ihm eher fremd ist. Und das war bei mir der Ärger. Und das ist auch etwas, was ich über die 3 Jahre gelernt habe, auch einen Zugang zu meinem Ärger zu bekommen. Und vor allen Dingen, dieser Ärger hat auch, wie du es beschrieben hast, in mir eine irrationale Angst ausgelöst. Also, wenn ich jetzt in einer Beziehung, in einer Freundschaft, in einem wie auch immer Verhältnis meinen Ärger äußere, dann ist die irrationale Angst, boah, dann will die Person nichts mehr mit mir zu tun haben. Dann sagt die, Jan, nachdem du mir das gesagt hast, ciao, das war's.
Okay.
Und ich habe für mich dort so das Bild von einem Lautstärkeregler gefunden, der so ein Drehknopf von 0 bis 10. Und meine Angst war immer, wenn ich meinen Ärger äußere, dann drehe ich den mindestens auf 12 von 12. 10. Ja, einfach direkt auf 12.
Ja.
Und dann passiert Folgendes. Ist aber überhaupt nicht passiert. Meistens ist der erstmal so bei 4 oder 5 von 10 und das ist schon relativ deutlich. Und das heißt, da ist ein gesunder Zugang für mich auch entstanden. Und warum dieser Zugang auch zu Ärger und Wut wichtig ist für Gemeinde und Glaube ist, weil wir diese Gefühle ja auch nicht gegenüber Gott oder in Gemeinde groß äußern. Also eins meiner Themen ist auch Klage, also welchen Raum hat Ärger und Wut gegenüber Gott? Und da zeigt uns die Bibel, glaube ich, ein sehr gesundes und ein anderes Bild als das, was wir heute in Gemeinde und im Glauben leben. Also es gibt sogar ein eigenes Buch über Klage, Klagelieder.
Ja.
Es ist ein Großteil der Psalmen sind Klagepsalmen und wo ist unsere Klage hin?
Ja.
Und auch dort jetzt mal ein Punkt, sonst geht zu viel Zeit drauf, aber es ist total wichtig, das auch in der persönlichen Gottesbeziehung zu benennen und es auch Gott zuzumuten, diesen Ärger. Und Gott hält unseren Ärger aus.
Ja.
Und das auch dann auf Gemeinde zu übertragen und auch dort echt zu sein und Emotionen wie Ärger und Wut reinzubringen und zu sagen, natürlich auch immer an den richtigen Stellen, mit den richtigen Personen, die es betrifft. Aber in Gemeinde ist, glaube ich, oft so dieses Bild natürlich des Leibes und der Einheit, was auch sehr wichtig ist. Aber diese Einheit muss gehalten werden und deswegen darf man keinen Ärger äußern. Einer meiner Ausbilder hat dann den schönen Satz gesagt, um des Friedens willen entsteht kein Frieden. Wir wollen die Einheit und den Frieden wahren, deswegen sprechen wir Dinge, die uns ärgern oder wütend machen, nicht mehr an.
Ja.
Und das ist genau der Trugschluss.
Denn, ja, total.
Eigentlich entsteht Friede dadurch, dass man sagt, du, das, was du gesagt hast oder getan hast, hat mich aus den und den Gründen gestört. Ich würde da gerne mit dir drüber reden. Wir klären das. Und danach geht man auseinander.
Ja.
Vielleicht noch nicht ganz ungeklärt, aber ja.
Ja, das verbindet sich auch total schön mit so einem Gedanken. So, wenn ich zurückgucke auf 50 Folgen immer Sommer, merke ich, ich habe ganz oft Leute da gehabt, die eigentlich so richtig krasse Vorbilder waren darin, dass sie bei einer Sache, die ihr Leben berührt hat, so mit Haut und Haar da drin waren, ja, und dass sie sich das auch teilweise zugemutet haben oder das Leben hat ihnen das zugemutet, dass sie in krassen Situationen, in schwierigen Lebensumständen oder einfach schicksalhaften Ereignissen gewesen sind und die Wahl hatten. Wie verarbeiten sie das jetzt so? Ja. Und ich merke, ich bin da echt so oft so rausgegangen und hab gedacht, wow, das sind für mich Leute, die haben mich ermutigt, das auch zu tun, da voll reinzugehen. Und wer meine Folge zu meinem Coming Out gehört hat, weiß, das habe ich eine ganze Zeit lang in meinem Leben gar nicht gemacht und bereue das und glaube, dass das total wichtig ist und das ist mir auch für Gemeinde und Kirche immer wichtig, weil ich sehe das ganz häufig, dass wenn Leute sich treffen in der Kirche, und das ist meine Definition von Kirche, da treffen sich Leute, die wollen eine Gottesbegegnung oder die wollen eine Begegnung untereinander, die heilig ist, also auch Gott gefüllt. Wenn sich da ganz viele Leute begegnen, die sagen, ja, aber nur beherrscht, weil wir wollen ja hier die Einheit, also wir nehmen mal die ganzen aufwallenden Gefühle heraus, dann nehmen sie sich auch ein Stück Leben. Dann nehmen sie sich halt auch ein Stück von dem, was halt auch das Ganze hier noch viel, viel schöner und größer machen könnte. So, ne? Weil das ist so, ja, das ist so das, was ich mir so wünschen würde. Das bedeutet aber auch, dass wir, und da komme ich zu den Klagepsalmen, einen Umgang und Formen und Wege finden müssen, wie wir miteinander auch die aufwallenden, vermeintlich negativen, aber tatsächlich, ich sage einfach mal so, schweren Gefühle miteinander tragen können. Dass es einfach okay ist, wenn jemand mal ausrastet und sagt, oh, ich ärgere mich gerade so, dass die Person aber auch weiß, mein Ärger wird jetzt nicht direkt in Form von Beleidigungen oder verletzendem Sarkasmus rausgelassen, sondern dass wir Wege finden, dass wir miteinander lernen können, wie das geht. Und da habe ich das Gefühl, boah, das ist ja echt eine Aufgabe für uns alle, ne?
Ja, long way to go, auf jeden Fall. Und vor allen Dingen auch, es ist ja auch keine Kultur dafür da. Also ich glaube, dass dort in Gemeinde auch diese irrationale Angst da ist, wie ich sie für mich so beschrieben hat.
Ja.
Wenn ich meinen Ärger in Gemeinde äußere, dann bin ich eigentlich raus.
Ja.
Vielleicht. Dann sagen XY, du brauchst eigentlich nicht mehr kommen. Also das sind ja dann, also Ärger schließt dann aus Gemeinschaft aus, aber das ist ja eigentlich gar nicht der Fall.
Nee, und genau.
Es ist auch die Aufgabe der Gemeinschaft, der Gemeinde, mit diesem Ärger verantwortungsvoll umzugehen und erstmal hinzuhören. Weil diese Gefühlsäußerung ist ja nicht nur das Problem des Einzelnen, sondern es hat ja auch immer was mit der Gemeinschaft zu tun.
Ja, und ich glaube, das kann man auch erweitern oder vielleicht fokussieren auf die Ebene von Mensch und Gott, dass es einfach viele, viele Menschen gibt, die das Gefühl haben, sie können ihren Ärger und sie dürfen ihren Ärger Gott gar nicht hinhalten. Und ich kenne aus Seelsorge so viele Menschen, die, wenn sie das getan haben, wenn sie sich gewagt haben, so richtig rauszulassen, was sie da empfinden und mal wirklich zu schimpfen, auch mit Gott zu schimpfen oder auch wirklich zu sagen, ich finde das so scheiße von dir und ich mache dich dafür verantwortlich, ohne zu wissen, ob das stimmt, ohne zu wissen, ob die Worte, die da quasi lospollern, einen totalen sachgemäßen und durchdachten Grund haben, aber einfach die Emotion rauslassen, das war schon alles, was geschehen musste. Es ist wirklich krass, ne?
Ja.
Und das ist so eins meiner neuen Lebensgeheimnisse. Ich finde es ganz verrückt und das knüpft auch an das an, was du gesagt hast. Eigentlich geht es im Grunde darum, diese Emotion da sein zu lassen. Denn das, was wir damit tun, ist verarbeiten. Und verarbeiten bedeutet, ich spüre mich, ich spüre, was da los ist. Und ich habe gerade so an den Anfang gedacht, ne, als du sagtest, ich hatte so ein bisschen Sorge und Angst, dass ich dann auf 12 aufdrehe. Und jetzt könnte man ja sagen, ah, wie gut, dass die Angst nicht mehr da ist. Nee, nee, die Angst hat ja im Prinzip dazu geführt, dass du mal sagst, ganz ausflippen will ich nicht. Und dann ist es eine 4 oder eine 5 geworden, ne? Wie geil das automatisch klappt, so, ja? Also wir haben da ja irgendwie, also finde ich irgendwie total faszinierend. Aber wir trauen uns das nicht. Wir trauen uns das ganz oft nicht.
Und jetzt, wo du das gerade so gesagt hast, kam mir folgendes Bild. Es gibt ja kann man, egal ob als Jugendlicher oder Erwachsener machen, es gibt ja Schrottplätze, wo du einfach mit einem Vorschlaghammer alte, eh schon kaputte Autos demolieren kannst. Mhm. Und das lässt ja unglaublich viel Energie frei.
Ja.
Einfach mal was rauszulassen, auch vielleicht was kaputt zu machen, die Legitimation zu haben, du darfst jetzt mit diesem Hammer alles hier kurz und klein hauen, was du willst. Und dieses Bild würde ich auch auf die Emotionsäußerung gegenüber Gott übertragen. Du darfst jetzt mal alles Gott sagen, was gerade schlecht und doof läuft. Mhm.
Ja, finde ich auch total richtig. Und die Idee ist ja häufig so, das geht nicht. Oder wenn ich das sage, dann verliere ich sozusagen die Liebe, dann guckt er mich nicht mehr an. Und das ist ja irgendwie auch schon ein bisschen lustig, dass wir glauben, dass das bisschen dazu führt, dass der Gott, der so viel Liebe hat, sagt, nee, also sorry, aber das, jetzt reicht's, ne? Also da kann ich jetzt nicht mehr mit. Ja. Ne?
Genau, vor allen Dingen machen wir damit ja auch die bedingungslose Liebe klein, indem wir selber sie an Bedingungen knüpfen. Du darfst alles machen, aber deinen Ärger äußern nicht. Das ist die einzige Bedingung. Also wie klein machen wir Gottes Liebe dann da auch da drin? Und ich glaube, dass wir da auch viel von menschlicher Liebe auf Gottes Liebe übertragen.
Mhm.
Ja, kann es ja natürlich sein, dass wenn du jemandem sagst, ey, das und das wollte ich dir schon sagen, oder verabsolutieren wir mal, wollte ich dir schon immer mal sagen, dass die Person dann sagt, ja gut, dann gehen wir jetzt getrennte Wege. Mhm. Das kann passieren, passiert meistens ja, wenn man Ärger anstaut und es nicht direkt sagt.
Ja, richtig.
Ist ja auch so eine Thematik. Aber Gott ist ja anders.
Mhm.
Also wenn wir an den Gott glauben, der bedingungslos liebt, dann liebt er uns ja auch mit unserem Ärger und unserer Wut.
Ich höre jetzt ein paar Stimmen, die uns zuhören und die jetzt vielleicht sagen, ey Leute, ihr redet die ganze Zeit darüber, dass das große Geheimnis ist, einfach nur Gefühle rauszulassen oder so. Das kann doch nicht euer Ernst sein. Wenn das passiert sozusagen, dann gibt es doch ein riesen Tohuwabohu und so. Was würdest du denn antworten? Ist die Idee einfach nur rauslassen?
Nee, die Idee ist nicht einfach nur rauslassen. Also für mich hängt da, glaube ich, sehr viel mit dem Ort und auch mit der Person zusammen, wo man das rauslässt.
Mhm.
Es braucht dafür ja auch geschützte Rahmen.
Mhm.
Weil wenn jemand sich öffnet und seine Emotionen rauslässt oder dann einen Zugang dazu bekommt erstmal, dann kann das ja nicht passieren, wenn nebendran noch 60 andere Leute oder 100 andere Leute zuhören. Das kann passieren. Aber das sind dann eh vielleicht die Menschen, die schon den Zugang zu ihren Gefühlen haben. Mhm. Aber wenn wir jetzt mal von den Menschen ausgehen, die das erst noch suchen und auch den nicht haben, dann finde ich, muss das ganz behutsam passieren.
Mhm.
Das heißt, einfach rauslassen ist nicht die Lösung, sondern auch erstmal dann schauen, was kommt denn da eigentlich zum Vorschein?
Mhm.
Und es sind eigentlich, denke ich, ganz viele Prägungen, Kindheitserfahrungen, Muster, die wir übernommen haben.
Mhm.
Und sowas ist ja auch nicht, sowas zeigt man ja auch nicht direkt jedem. Hey, guck mal,
ich hab heute
gelernt, ich bin so und so aufgewachsen. Super.
Ja, genau.
Ja.
Wie findet ihr meinen Vater so?
Richtig, genau.
Ja,
genau.
Ja, richtig. Und du hast ja auch gerade eben gesagt, dass in der KSA für dich so ein Weg losgegangen ist, wo du gesagt hast, du musstest es üben. Ne? Und zum Üben gehört ja auch zu merken, da bin ich jetzt drüber gewesen. Ich bin immer noch so ein bisschen hin und her gerissen, ob das eine richtige Formulierung ist. Aber mein Eindruck ist bei so emotionalem Sein und Rauslassen, dass es ein eine schöne Zusage ist, du kannst alles rauslassen und doch kommt noch dazu, aber du kannst es eben auch regulieren, beziehungsweise richtig, das ist so dein, genau. Und regulieren ist so ein doofes Wort, ich bin mit dem Wort hadrig halt so ein bisschen, weil ich so denke, ich möchte auch eigentlich nicht, dass Leute direkt wieder lernen, sie müssten es regulieren, aber ich bin schon davon überzeugt, dass es das Regulieren bezieht sich in meiner Idee, so wie du gesagt hast, auf so eine Art Raum. Also manchmal ist es ein Schutzraum, weil das soll nicht jeder sehen. Das ist auch gar nicht richtig, weil das auch Inhalte hat, die nicht jedem was angehen.
Ja.
Manchmal ist es aber auch, finde ich, eine bestimmte Fokussierung. Also wenn Leute sehr klar sagen können, Dennis, ich habe mich über dich geärgert, oder sogar noch besser, Dennis, ich habe mich über die Art und Weise geärgert, wie du über ältere Menschen redest zum Beispiel. Da bin ich nämlich richtig, da ziehe ich immer vom Leder, ne? Hashtag Ironie.
Confession Time.
Ja, genau. Nein, aber wenn jemand das so benennen kann, und das ist ja auch regulieren, zu sagen, ey, ja. Ich hab das jetzt so, ne? Das finde ich total wichtig. Und noch ein anderes Beispiel, Entschuldigung, ich bin hier gerade so im Flow. Ich habe letztens mal die Erfahrung gemacht, das fand ich sehr interessant, dass ich habe auch für mich Ärger entdeckt in den letzten Jahren. Und ich merke, dass Ärger sich verändert. Wenn ich ihn rauslasse, im Sinne von ich erlaube mir, Ärger zu fühlen, dann ist das wie so eine Art Kochtopf, den ich anmache und der brodelt so, ja.
Ja.
Und ich lege dann einen Löffel oben drauf, dass ich merke, ich kann das aushalten, aber da kommt dann sozusagen die Blubberblasen bis an den Löffel. Und ich merke aber, nach einer gewissen Zeit blubbert das gar nicht mehr so krass. Also dann habe ich das schon gefühlt, also verarbeitet, wie wir gerade gesagt haben. Und dann kann ich tatsächlich ganz anders zu einer Person hingehen und kann sagen, Leute, ich habe mich geärgert. Es passiert aber vielleicht nicht mehr, dass nur die Emotion da rauskommt, sondern dass meine Emotion mich eher darin unterstützt, zu sagen, ich sage euch jetzt ganz klar, was mich hier stört, aber ich fange nicht mit einer Beleidigung an, die das ganze Gespräch schon zerstört. So, ne?
Genau.
Und da, ich weiß, das klingt so simpel und viele von euch da draußen werden sagen, hör, ja klar, mache ich immer so. Aber das quasi ein bisschen abkochen zu lassen oder dieses mal eine Nacht drüber schlafen. Und nein, da hat die Bibel leider nicht recht, dass man alles direkt am Abend klären müsste. Es ist manchmal besser, wirklich zu sagen, ich lasse es mal sacken, ja. Und also ich mache damit tatsächlich gute Erfahrungen. Es ist manchmal natürlich ätzend. Also sich alleine erstmal 24 Stunden zu ärgern, kann ja mal auch ein Freund oder eine Freundin zwischendurch anrufen und sagen, boah, ey, weißt du, was ich da erlebt habe und so. Aber trotzdem,
ja,
das ist so für mich regulieren.
Ich steige noch mal bei dem Wort regulieren ein. Ich würde das, glaube ich, anders benennen.
Oh, ja.
Ja, ich würde sagen, durch das Bewusstwerden von, wir nehmen jetzt einfach weiter das Beispiel Ärger, durch das Fühlen und das Bewusstwerden vom Ärger habe ich ja eine Entscheidungsfreiheit. Und ich kann mich entscheiden, wie und in welcher Form ich diesen Ärger äußern will. Und auch zu welcher Zeit. Also, wenn ich jetzt Ärger spüre, dann kann ich sagen, boah, es ist eigentlich im Lautsprecherbild mindestens eine 7 von 10. Aber ich mache das so, dass ich das jetzt erstmal auf eine 3 runterdrehe. Und ich sage das der Person direkt. Oder ich kann mich auch entscheiden, ey, wenn du jetzt deinen Ärger äußerst, dann ist es vielleicht einfach nicht gut. Und da kommt eben auch, das ist auch eben wieder dieser Punkt, nicht, also was auch dafür spricht, manchmal nicht direkt alles rauszulassen. Wir treffen ja unsere Entscheidung, wie wir schon gesagt haben, größtenteils auf Emotionen basierend. Aber dort ist es ja auch wichtig, den Kopf, die Ratio einzuschalten und zu sagen, ist es gut, ist es hilfreich, ist es konstruktiv, wenn ich jetzt einfach aus dem irgendwo hergegriffen, wenn ich jetzt im Gottesdienst aufstehe und meinen Ärger äußere. Es kommt mir gerade einfach
die
so.
Antwort weil ich immer gemeint, ja.
Die Antwort ist immer ja. Es ist super. Genau. Also
habe ich wirklich mal erlebt im Gottesdienst übrigens.
Ja. Hat jemand, es ist ja nicht so, dass es nicht passiert.
Nee, genau. In der Predigt sagte jemand, das sehe ich anders.
Ja.
Fand ich eigentlich tatsächlich so total gut. Aber weil's, ja. Wenn es jeden Tag vorkommen würde, würde es mich ein bisschen anstrengen.
Richtig. Und da kommt es ja auch wieder, dass diese Gefühlsklarheit erstmal wichtig ist, zu spüren, was ärgert mich, warum ärgert es mich. Es ist ja auch eine selbstreflexive Frage. Was hat es eigentlich mit mir zu tun? Was stört mich daran, wenn jetzt XY dieses oder jenes sagt oder tut? Und dann aus dieser Gefühlsklarheit auch eine Entscheidungsklarheit zu haben. Ich adressiere den Ärger jetzt. Ich entscheide mich nochmal drüber zu schlafen. Ich adressiere den Ärger in einem geschützten Rahmen und sage, du, ich würde gerne nochmal mit dir darüber reden. Können wir das mal zu zweit am Telefon machen oder persönlich? Ich komme vorbei, wie auch immer. Und dadurch den Ärger auch in, wie du es schon angesprochen hast, in eine konstruktive Art und in eine aufbauende Art zu lenken und nicht einfach nur sagen, du, das war scheiße, das hat mich geärgert, tschüss.
Ja, hör mal, das ist ja hier richtig Podcast, emotionale Beratungssession. Ja, aber ich find's richtig schön, also weil es sich so verbindet auch mit deinem Leben und auch irgendwie, was wir für Erfahrungen da gemacht haben und auch so einen ähnlichen Weg gegangen sind. Jetzt habe ich eine Frage mir vorher überlegt, die möchte ich dir unbedingt stellen, weil ich weiß, dass es so eine Das hat mich so fasziniert, als wir uns auf dem Buju kennengelernt haben.
Ja, ja.
Weil, also alle, ich sag jetzt mal, 13, 14 Stunden kamst du auf mich zu und sagst, da fällt mir was von Richard Rohr ein. Und du hast mir so eine kleine Wisdom of the Day mitgegeben. Hat mich aber tatsächlich sehr beeindruckt und fand ich sehr cool. Was hat denn Richard Rohr für dich mit Gefühlen zu tun?
Ja, du hast mich natürlich auf dem Buju in meiner Hochphase erlebt mit Richie.
Ja.
Ich habe dort von
Liebe Grüße an Richie.
Falls du es jemals hören solltest, ja, Richie,
genau.
Wir lieben dich. Ich habe in dieser Zeit von ihm das Buch gelesen, Die Liebe lernen, Die Liebe leben und dadurch natürlich auch viel über die Liebe gelernt. Und was vielleicht so eine Grundvoraussetzung.
Sag mal eben ganz kurz für alle HörerInnen, wer ist Richard Rohr?
Richard Rohr ist vielleicht in dem Kontext, kann man, was den meisten bekannt ist, er hat so das Enneagramm, eine Typenlehre, wieder ins Leben gerufen. Hat viele Bücher geschrieben, sehr viel Weisheit von sich gegeben und ist ein, jetzt muss ich den Orden zuordnen, egal, er ist ein gläubiger Mann. Und so die Grundvoraussetzung für dieses Buch ist eben, dass er von keinem dualistischen Weltbild ausgeht. Also schwarz-weiß, oben und unten, Himmel und Hölle, sondern für ihn das Göttliche in ganz vielem zu finden ist und somit auch die Liebe Gottes zu finden ist. Und er hat sehr viel über Kirche und über Randgruppen geschrieben und dann natürlich auch nochmal über Franz von Assisi, der dort beispielhaft vorangeht. Und er hat gar nicht explizit über Gefühle geschrieben, aber das, was er geschrieben hat, hat in mir ganz viele Gefühle ausgelöst. Zum einen natürlich Freude, weil ich mir gesagt habe, boah, so hat es mir noch niemand gesagt oder so habe ich das noch nicht gelesen, was auch den Umgang mit Menschen in Kirche und Gemeinde angeht. So ein ganz spontanes Zitat, was mir jetzt einfällt, ist, dass er sagt, dass Weisheit immer auf dem Boden oder an dem Rand von Gruppen liegt. Weisheit ist meistens eigentlich nicht in der Mitte. Und das fand ich so gut, dass wenn wir nach Weisheit und nach Entscheidungen suchen, dass wir dann meistens immer so auf die schauen, die eh in der Mitte stehen, die Entscheidungsträger sind. Und dann sagt er, nee, eigentlich geht es bei Weisheit nicht darum, sondern es geht darum, an die auf die am Rand zu schauen und die zu fragen, ey, wie würdet ihr denn gehen? Was würdet ihr denn tun? Und von daher, du hast mich mit sehr vielen freudigen und auch tiefen Gefühlen und Gedanken erlebt, ja.
Ja, ich fand das total spannend, auch dass du jemanden wie Richard Rohr, der wirklich einen besonderen Beitrag einfach auch zu Glauben leistet und ich glaube auch sehr mystisch unterwegs ist, oder?
Total, ja.
Ja, und was ich total interessant fand, was du so erzählt hast, hast du auf dem Hinweg im Bus mit deinen Teens und so gelesen, also so mitten in der Welt, so einfach so ganz tiefe Gedanken, aber so soll es sein, das fand ich wirklich grandios.
Ja, und vor allen Dingen, wir sind ja 8 Stunden Bus gefahren und es war wirklich so, ich war da teilweise total drin versunken und so ist es, wenn jemand einen begeistert und fesselt, ne?
Mhm. Ja, das stimmt. Also, für alle noch ein kleiner Tipp, sich mal damit zu beschäftigen. Das Enneagramm ist tatsächlich auch ein sehr, sehr gutes Tool und auch, finde ich, sehr, sehr spannend, sich damit mal zu beschäftigen. Alle Leute, die das tun, sprechen dann für ein paar Wochen nur noch in Persönlichkeitstyp-Nummern.
Richtig.
Aber es macht wirklich auch Spaß. Und da der Tipp, macht keine 5 Minuten Internet-Tests, sondern den richtigen, den langen sozusagen, genau. Um unser Thema mal so hier zu beenden, wenn du jetzt an die zukünftige Gesellschaft denkst, das schließt ja zum Beispiel die Zukunft deiner Kinder ein, die Zukunft deiner Kirche, aber auch die Freunde und Menschen, mit denen du unterwegs bist. Was wünschst du dir in Bezug auf Emotionen? Welche emotionale Gesellschaft wünschst du dir für die Zukunft?
Ja, was wünsche ich mir für eine emotionale Gesellschaft? Dass Raum da ist, um Gefühle auf gute Art und Weise zu äußern. Und ich fange mal klein an bei uns in der Familie. Unser Sohn, der kommt nach mir und ist auch manchmal ein ziemlicher Dickkopf und äußert es in Trotz, was ja eine Form von Ärger ist, oder auch in Schreien und so. Und ja, es ist nicht immer einfach, aber es ist gesund, dass er das so äußert. Und ich wünsche mir auch ein Stück weit, dass er sich das beibehält, weil ich glaube, dass viele Erwachsene das verlernt haben, den Ärger so zu äußern auf gesunde Art und Weise und dadurch den auch unterdrücken und passiv-aggressiv werden oder irgendwie anders mit ihrem Ärger umgehen. Und Ähnliches wünsche ich mir auch für uns als Gesellschaft an sich, dass wir Räume haben, um Emotionen zu äußern. Und ich bin sehr dankbar, dass wir das in Deutschland haben mit Demonstrationen, egal ob es jetzt Lützerath oder die Montagsdemos sind, dass wir dort Orte haben, an denen Gefühle geäußert werden dürfen. Und den Satz, den haben wir noch gar nicht gesagt, aber Gefühle sind ja jetzt erstmal nicht positiv oder negativ, sondern die Deutung davon. Und natürlich gibt es auch Demonstrationen, wo ich sage, ja, das ist nicht meine Meinung, aber diese Meinungsfreiheit ist ja gerade auch immer wieder in aller Munde, das wird man ja wohl noch sagen dürfen. Es ist trotzdem gut, dass wir diese Räume haben. Und ich glaube, wenn wir diese Räume als Gesellschaft verlieren und auch, du hast ja auch gefragt, für Gemeinde ein Stück weit, wenn wir diese Räume auch in Gemeinde verlieren oder auch sie gar nicht haben manchmal, als basisdemokratische Gemeinden unseres Bundes, dann werden sich die Emotionen Ärger, Wut, Trauer auf andere Weise ihren Weg suchen, aus den Menschen rauszukommen.
Ja.
Und das läuft dann, glaube ich, in Bahnen, die nicht gut sind.
Ja, das stimmt. Da stimme ich dir zu. Für solche Räume bin ich auch. Auf jeden Fall. Ich lasse das mal einfach so stehen.
Ja.
Und nehme dich mal an ein emotionales Lagerfeuer mit, denn jetzt kommt das Lagerfeuer-Bekenntnis.
Oh, super.
Ich bin gespannt. Hast du dich darauf vorbereitet?
Nee.
Okay, sehr gut. Es soll ja auch aus dem Bauch heraus oder vielleicht heute einfach aus dem Herz heraus geschehen. Also, drei Aussagen, die du fortführst und eine Frage. Mhm. Es geht los. Ich glaube tief im Herzen an.
Jesus. Ist doch immer die richtige Antwort.
Richtig. Schön, ja, Punkt. Ja. Ist scheiße, war scheiße, kann weg.
Ist scheiße, war scheiße, kann weg.
Wenn du jetzt Emotionen sagst, das wäre lustig.
Einfach aus der aktuellen Familiensituation Infekte, Krankheit.
Ja, oh Mann, ja. Was Corona mit einschließt.
Definitiv, ja.
Okay, wenn du sofort könntest, welches große Ding würdest du starten?
Lang Familienurlaub ganz weit weg.
Mit, oh, wo?
Egal, Norwegen, USA, irgendwo hin.
Alles, okay. Ja, ja, sehr cool. Für wie lange willst du es so machen?
Boah.
Wie viele Richard Rohr Bücher?
Schon vier Richard Rohr Bücher.
Vier, okay, ja. Wow. Okay.
Eins pro Woche.
Sehr gut. Oh ja, vier Wochen Urlaub. Ja, okay. Ich hätte Bock auf einen Drink mit.
Boah. Wenn ich jetzt eine Person sage, werde ich ganz vielen ungerecht. Boah, ist ganz schwierig.
Du kannst auch mehrere sagen. Es ist ja nicht in der Frage ausgeschlossen. Das hat übrigens noch keiner gemacht, mehrere Personen genannt. Ist auch lustig. Echt? Setz doch mal einfach dir einen Tisch zusammen.
Ja, das ist voll die gute Idee. Ich würde mich gerne mal mit Menschen aus meiner Insta-Theo-Kirchenbubble alle zusammen an den Tisch setzen. Egal welches Lager, welche Kirche. Und dann einfach mal gemeinsam Drink trinken und über unterschiedliche Glaubensformen, Ansichten reden und das alles in gemütlicher Atmosphäre.
Sehr cool. Weil ja.
Ökumene ist mir wichtig. Das
ja, sehr schön. Ja, und das ist auf jeden Fall auch natürlich ein Ort, wo auch nochmal deutlich wird, wie unterschiedlich, ne, auch emotional unterschiedlich, das dann auch manchmal im Glauben so abgehen kann. Ne? Das
definitiv, glaub ich schon. Ja.
Lieber Trinidad, lieber Jan, danke dir von Herzen für dieses Gespräch. Ich finde es richtig cool und es war für mich eine würdige 50. Folge.
Ey, mega.
Hab mich wirklich sehr, sehr gefreut. Ich will auch nochmal sagen, danke an allen ZuhörerInnen, die mir auch zwischendurch schreiben, dass sie das toll finden und so. Mich haben so viele Geschichten und so viele Erfolgen so super berührt und vor allen Dingen, ich sag das ganz oft, auch immer inspiriert. Ich gehe dann aus so einem Gespräch jetzt auch wie aus deinem Gespräch raus und denke, krass, wieder was mitgenommen fürs Leben und irgendwie was irgendwie mich verändert und so, und das liebe ich und deswegen liebe ich diesen Podcast. Also danke an alle und danke an dich.
Ja, gerne.
Und ich wünsche dir einen schönen weiteren Tag. Machet gut.
Ja, machet ebenso.
Ja? Tschüssi.
Ciao.